Grundsätzlich muss man sagen, kann man den Erfolg von Abschreckung nicht nachweisen. Weil nur die Tatsache, dass etwas nicht eingetreten ist, ist ja noch kein Beweis dafür, dass die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, damit etwas nicht eintritt, auch entscheidend dafür waren, dass Dinge nicht eingetreten sind. Wir wissen immer, wann Abschreckung versagt. Nämlich dann, wenn Kriege anfangen. Der Punkt ist, ich sage mal ganz banal, wir haben kein besseres Konzept. Ja, und deswegen bauen Staaten auf dieses Konzept der Abschreckung.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Bei mir zu Gast ist heute Carlo Masala. Er gilt als einer der führenden Sicherheits- bzw. Militärexperten. Herr Masala, welchen Begriff würden Sie da bevorzugen? Sicherheit oder Militär oder Verteidigung?
Sicherheitspolitik.
Sicherheitspolitik.
Also in meinem Verständnis gibt es keine Militärexperten.
Mhm. Okay, so. Sie sind an der Bundeswehr-Universität und die Bundeswehr ist ja unser Militär und dementsprechend würden Sie aber trotzdem sagen, warum gibt es keine Militärexperten?
Naja, weil das Militär ja wirklich umfassend ist. Also eine Militärsoziologie gehört genauso dazu. So, und dann gibt es Leute, die sich mit Waffensystemen sehr gut auskennen. Dann gibt es die Leute, die sich mit Taktik, operativen Ebenen, Strategien auskennen. Aber es ist wissenschaftlich gesehen ja kein eigener Forschungsbereich. Ja, das fällt unter Sicherheitspolitik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das ist das, was ich wissenschaftlich mache.
Ich habe Sie eingeladen heute, Herr Masala, weil ich mit Ihnen gerne über Ihr Buch sprechen möchte. Das heißt, wenn Russland gewinnt, ein Szenario. Das habe ich vor einiger Zeit in der Buchhandlung gesehen und habe mich erstmal so ein bisschen erschrocken, ob des Titels. Und dann habe ich aber gesehen, okay, es heißt ein Szenario. Ich habe es gelesen. Es hat ja teilweise auch wirklich szenische Elemente. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ich dieses Buch einordnen soll. Weil das ist ja jetzt nicht ein reiner Sachtext. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein Roman ist. Sondern, ja, was für ein Buch ist das, was ich hier gelesen habe?
Das ist eine gute Frage, die kann ich Ihnen selber nicht beantworten. Also die ursprüngliche Idee, um das mal ein bisschen auszuweiten. Ich habe im August, glaube ich, 1923, im August 2023, habe ich mit einem Kollegen, Nico Lange, ein Stück in der Zeit veröffentlicht. Das hieß irgendwie so ähnlich, was passiert, wenn Russland gewinnt? Und da haben wir mal durchgespielt, was passieren würde, wenn Russland gewinnt in der Ukraine mit Blick auf die Konsequenzen, die das hätte für die Ukraine, aber auch für Europa und für globale Sicherheitspolitik. Und dann habe ich mich irgendwann mal dazu entschieden, das doch mal ausführlicher darzulegen. Also ich wollte eigentlich ein längeres Essay schreiben. Und als ich dann mit meinem Verleger, also beziehungsweise mit meinem Lektor geredet habe, war der eigentlich hellauf begeistert, aber schlug dann halt dieses Szenische vor, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber er hatte kein Interesse an einem Essay. Und dann sozusagen habe ich mich auf das Szenische eingelassen, aber im Vorfeld natürlich die Frage zu klären auf eine eher wissenschaftliche Art, was sind eigentlich Szenarien, wozu braucht man die? Und im Nachwort auch auf eine eher wissenschaftliche Art die Frage zu stellen, okay, was muss man jetzt eigentlich tun, um genau ein solches Szenario zu vermeiden? Letzten Endes ist es so, dass das Buch natürlich vor dem Hintergrund geschrieben wurde, der Diskussion, die wir, ich weiß jetzt gar nicht, seit einem halben Jahr oder sowas in Deutschland haben, aber nicht nur in Deutschland, in Europa, dass es mittlerweile ja keinen einzigen Geheimdienst mehr gibt, der nicht sagt, Russland rüstet für eine größere militärische Auseinandersetzung auf. Der Generalinspekteur der Bundeswehr und der Verteidigungsminister hier in Deutschland nennen 2029 als ein Datum, an dem Russland so stark sein könnte wieder, nein, an dem Russland so stark sein wird wieder, dass es einen Angriff auf ein NATO-Land wagen könnte. Und mein Punkt war, dass man einfach mal durchspielt, wie könnte denn so ein Szenario überhaupt aussehen? Also was würde denn dann passieren? Weil es wird ja auch heftig diskutiert, ob Russland überhaupt in der Lage ist, einen Krieg gegen die NATO zu führen oder nicht. Und da helfen Szenariotechniken, glaube ich, ganz gut weiter, weil Szenariotechniken sind ja dazu da, so Dinge mal vorzudenken, die nicht unbedingt eintreten müssen, die aber eintreten können, oder mal zu skizzieren, welche Entwicklungen bestimmte Pfade nehmen könnten. Und da bin ich halt auf diese Idee gekommen, von der ich aus meiner eigenen Analyse immer überzeugt bin, dass es weniger um einen großflächigen Angriff gegen einen NATO-Mitgliedstaat Land gehen würde, als um einen sehr gezielten, aus der Sicht Russlands mit kalkulierbaren Risiken verbundenen Test der politischen Belastbarkeit der NATO. Und das habe ich dann niedergeschrieben. Und ich glaube, diese eher fiktive Form, in der dieses Szenario spielt, trägt auch dazu bei, dass das Buch eine größere Leserschaft außerhalb, ich sage jetzt mal, der sicherheits- und verteidigungspolitisch Interessierten bekommt.
Jetzt ist das ja ein sehr, sehr düsteres Szenario, was Sie da zeichnen. Es geht um einen Angriff auf eine Stadt in Estland und eben Sie stellen diese Dialoge dann dar, die dann zwischen den Führungspersönlichkeiten stattfinden. Sie stellen dar, wie sich im Kreml darüber unterhalten wird. Und das ist ja jetzt alles nichts, was man sich unbedingt wünscht. Und wenn man das jetzt liest, das schreibt ein führender Sicherheitsexperte, schreibt dieses Szenario auf, dann gerät man als Mensch wie ich, der das jetzt einfach mal erstmal so rezipiert, natürlich erstmal ein bisschen in Sorge. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn selbst dieses Szenario? Also, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, was stattfinden könnte, wie wahrscheinlich ist denn, dass das wirklich passiert? Das ist jetzt natürlich die unmittelbare Frage, die man hat als besorgter Zuschauer, wenn man sich denkt, oh Gott, kommt das jetzt wirklich?
Ich glaube, darauf muss man zwei Antworten geben. Das eine ist, wir haben ja diese Diskussion. Also es gibt diese Diskussion in Geheimdienstkreisen, es gibt diese Diskussion in Militärkreisen, es gibt diese Diskussion in der Wissenschaft. Und da ist halt eine der Möglichkeiten, Russland sucht sich einen, Churchill hat das mal im Zweiten Weltkrieg, Soft Underbelly aus. Ja. Und das muss nicht Estland sein. Das kann auch Spitzbergen sein oder das kann eine ähnlich gelagerte Situation in Lettland sein. Ja, ich habe halt Narva gewählt, weil Narva sehr früh in den Fokus einer solchen Möglichkeit gekommen ist. Und da reden wir aber schon von vor anderthalb, 2 Jahren. Ja, für wie wahrscheinlich halte ich das? Kein Mensch kann sagen, natürlich, was Russland machen wird, weil keiner ist in Putins Kopf. Aber wenn Russland sich dazu entscheidet, die NATO zu testen, dann wiederhole ich mich von dem, was ich gerade eben gesagt habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein solcher begrenzter Test wird, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass Russland vollumfänglich einen NATO-Mitgliedstaat angreifen wird.
Als Voraussetzung dafür sehen Sie ja oder beschreiben Sie in diesem Buch, dass sich zusammen mit eben den internationalen Mächten geeinigt wird in der Ukraine auf eine Art Diktatfrieden mit Geländeabtritten an Russland. Das ist ja auch so in etwa das Szenario, auf das zumindest Donald Trump gerade noch so ein bisschen versucht zu pokern. Wenn also die Folge dieses Szenarios wäre, Russland sieht sich als Gewinner. Und sie sieht das eventuell dann auch als Anlass, weitere Aktionen dieser Art durchzuführen, um praktisch eine Machtdemonstration durchzuführen und sich als Sieger über die NATO verstehen zu können. Wie kommen wir denn dann, also wie könnte man denn dann aus dem Ukraine-Krieg rauskommen, auf eine Weise, die das eben verhindert? Müsste man dann Russland besiegen? Also wenn das Szenario ist, wenn Russland gewinnt, müsste Russland besiegt werden? Und wenn ja, wie besiegt man Russland?
Nein, also Russland muss nicht besiegt werden. Russland besiegen würde ja sehr klassisch gesprochen bedeuten, Truppen nehmen Moskau ein und setzen die russische Führung ab. Das ist natürlich unsinnig. Das wird nicht passieren. Russische Niederlage in der Ukraine heißt, Russland muss am Ende des Tages einer politischen Vereinbarung zustimmen, bei der es auch Dinge konzidieren muss dem Gegenüber. Momentan sind wir ja in der Situation, dass Russland sagt, alles das, was wir besetzt haben, selbst die Teile, die wir für uns reklamieren, aber noch nicht besetzt haben, also nicht alle dieser 4 annektierten Oblaste sind ja vollumfänglich von Russland besetzt, die wollen wir haben. Und wir wollen gleichzeitig eine ukrainische Armee haben, die schwach ist, die nicht in die NATO darf. Wir wollen, dass dort neu gewählt wird, weil wir hoffen, letzten Endes vielleicht jemanden als Präsident oder Präsidentin zu bekommen, der so eher Russland-affin ist. Das sind ja alles Sachen, die für Russland einen Sieg bedeuten. Ja, und da gilt noch immer das Gleiche, was seit Beginn dieses Konfliktes gilt. Wir wissen aus der Forschung über militärische Konflikte, dass letzten Endes es 3 Situationen gibt, in denen Kriege beendet werden. Das eine ist die klassische Situation, einer verliert und kapituliert, dann ist der Krieg zu Ende. Die zweite Situation ist, einer ist erschöpft und kann nicht mehr diesen Krieg weiterführen, dann begibt man sich in Verhandlungen. Und die dritte Situation, beide Seiten sehen im Prinzip ein, dass sie von einer Fortführung des Krieges nicht mehr gewinnen können, als sie gerade haben, beziehungsweise eher riskieren, mehr zu verlieren. Dann sind gute Voraussetzungen für Verhandlungen geschaffen. Das heißt also, man muss im Idealfall eine Situation kreieren, in der Russland realisiert, dass sie von der Fortführung dieses Konfliktes nicht mehr gewinnen können, als wenn sie sich an den Verhandlungstisch begeben. So, das ist der klassische Fall. Nicht Russland besiegen in dem Sinne. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt deutlich genug ausgedrückt
Ich
habe.
habe schon verstanden, was Sie meinen. Und das bringt uns ja direkt auf die Art und Weise, wie mit diesem Krieg umgegangen wurde seitens der westlichen Mächte in den letzten 3 Jahren, die es ja mittlerweile nun schon sind, wo man als Beobachter gelegentlich das Gefühl haben konnte, so, okay, gut, hier wird jetzt die Ukraine gerade so ausgerüstet, dass sie sich noch so halbwegs über Wasser halten kann, aber wirklich zum Gegenschlag solle nicht ausgeholt werden können. Das war ja das erklärte Ziel. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, das, was dadurch ja befeuert wurde, war eine Art über lange Zeit Zermürbungskrieg, in der ja auch dann Russland die Möglichkeit hatte zu sagen, wir stellen unsere Wirtschaft auf Kriegswirtschaft um und können darauf dann effektiver antworten. Wir können selbst neue Bündnisse schließen, zum Beispiel mit Nordkorea oder China, und uns dort dann bemächtigen. Können wir diesen Kurs, der uns ja jetzt in diese Situation gebracht hat, noch irgendwie umkehren, dass wir aus dieser Situation wieder rauskommen? Weil die Ukraine unterliegt ja im Moment leider aufgrund dieses Kurses, würde ich jetzt mal behaupten.
Also, zunächst einmal muss man sagen, dass wir jetzt gerade feststellen, dass das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, sich gerade umkehrt. Die Ukraine verliert nicht mehr so viel Territorium, wie das in den letzten Wochen und Monaten der Fall war. Sie ist in der Lage, im Osten der Ukraine die Front zu stabilisieren. Offene Frage, wie lange, aber ne, natürlich verliert sie Kursk, also das Territorium, das sie besetzt hat, in Russland selber. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine kurz vor dem Kollaps steht. Das muss man ganz einfach und deutlich sagen. Das kann eine Folge sein, ab Sommer würde ich sagen, wenn die Amerikaner keine Waffenlieferungen mehr der Ukraine zur Verfügung stellen sollten. Momentan lassen sie ja alle Waffenlieferungen weiterlaufen, die unter der Biden-Administration gebilligt worden sind. Das könnte Donald Trump ja einstellen, tut er aber nicht. Das läuft weiter. Und dann stellt sich ab Sommer die Frage, inwieweit sind die Europäer in der Lage, das zu ersetzen, was die Amerikaner möglicherweise dann nicht mehr liefern? Und von daher ist momentan die, und ja, jetzt muss man einfach noch das Ganze ein bisschen breiter drehen. Wir haben viele Sanktionen gegen Russland verhängt. Aber wir sind nicht gut gewesen bei dem Schließen von Lücken. Also denken Sie an die berühmte Schattenflotte. Ja? Also Russland hat es geschafft, sozusagen ein System für sich zu entwickeln, wo es mit uralten Tankern, die unter fremder Flagge fahren, Öl verschifft, das es teurer verkauft als der Ölpreis-Cap, den man beschlossen hat, ist. Und spült dadurch natürlich nochmal zusätzliches Geld in seine Staatskasse rein. Da sind wir viel zu spät erstmal dahin gekommen, diese Schattenflotte zu sanktionieren und haben sie auch heute auch nicht vollumfänglich sanktioniert. Die Frage des Ölpreises. Durch diese Zollpolitik von Trump ist der Ölpreis jetzt erstmal auf, ich glaube, $60 pro Barrel runtergefahren. Das ist für Russland jetzt noch nicht der Genickbruch. Alle Ökonomen sagen, richtig kritisch wird es, wenn der Ölpreis so zwischen 40 und $45 liegt. Dann wird es richtig kritisch für Russland, was seine Einnahmen anbelangt. Aber da ist noch Spielraum, sozusagen, um Russland stärker unter Druck zu setzen, wirklich an den Verhandlungstisch zu kommen, und zwar ernsthaft an den Verhandlungstisch zu kommen. Von daher gibt es da noch Möglichkeiten, die sind nicht vollumfänglich ausgeschöpft worden. Ob die ausgeschöpft werden in der Zukunft, wissen wir alle nicht.
Diese Sanktionen sind ja ein spannendes Thema. Ein Argument, das häufig von zum Beispiel Politikern wie Sahra Wagenknecht ins Feld geführt wird, ist ja, dass die Sanktionen ineffektiv waren im Sinne von, sie haben Russland weniger geschadet als zum Beispiel jetzt Deutschland, wenn wir auf die Öl- und Gaspreise schauen. Hätte es da Sanktionen gegeben, die wirkungsvoller gewesen wären? Was hätte man zum Beispiel machen können, wenn ich zum Beispiel auch an die Situation denke, dass jetzt teilweise russisches Gas ja weiterhin nach Europa verkauft wird und auch weiterhin in Deutschland landet, allerdings über Drittländer?
Das ist genauso der Punkt. Also wir haben Drittländer nicht sanktioniert, also Sekundärsanktionen gemacht. Geht ja auch andersrum. Schauen Sie sich mal die Exporte in den letzten Jahren nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern der Welt, nach Kasachstan zum Beispiel an. Ja, die sind um mehrere 100% gestiegen, weil über Kasachstan dann diese Waren nach Russland eingeführt werden. Das haben wir auch nicht unterbunden. Also wir haben ganz, ganz viele Schlupflöcher, die sich dann beim Verhängen der Sanktionen gezeigt haben und die von Russland genutzt werden, die haben wir nicht zugemacht. Das hätte die russische Wirtschaft noch härter getroffen. Jetzt, wenn Sie Sahra Wagenknecht erwähnt haben, ich sage ganz einfach, mein Kollege Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ein Volkswirt, der sehr akribisch sozusagen Zahlen sammelt, auch aus Russland selber, offizielle Zahlen, von denen wir annehmen können, dass viele von denen einfach gelogen sind. Ja, aber selbst bei diesen offiziellen Zahlen sagt Janis Kluge, dass die russische Wirtschaft langsam unter Druck gerät. Das ist nicht ein Kollaps der russischen Wirtschaft, aber dass Sanktionen greifen. Und wir wissen aus der Sanktionsforschung, Sanktionen greifen halt langsam. Das muss man auch ganz einfach sagen. Staaten haben Möglichkeiten, Sanktionen zu umgehen. Autoritäre Staaten haben Möglichkeiten, Sanktionen auf die Gesellschaft abzuwälzen, sodass die Elite weniger davon betroffen ist. Aber Russland musste schon, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Geld aus seinem Staatsfonds rausnehmen, um in den normalen Haushalt zu pumpen. Das sind alles Anzeichen dafür, dass es beileibe nicht so ist, dass die Sanktionen auf Russland keinen Effekt haben.
Aber wenn dieser Effekt ja erst jetzt so langsam anläuft, so viele Jahre nach Kriegsbeginn, war das dann überhaupt die richtige Reaktion, im ersten Moment nur über diese Sanktionen zu gehen, oder hätte es da eine Möglichkeit gegeben, besonders schneller zu reagieren? Weil es schwebt ja auch immer das Damoklesschwert darüber, wir wollen ja auch nicht selbst in den Konflikt mit Russland einsteigen. Also das ist ja ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Einerseits sagt man, wir möchten die Ukraine unterstützen, wir sind auch nicht daran interessiert, dass die Ukraine fällt. Gleichzeitig aber müssen wir uns natürlich zurückhalten, um einen Großmachtkonflikt mit einer Atommacht zu verhindern.
Also das ist ja weiterhin sozusagen eine kluge Strategie, aber die hat dazu geführt, dass man der Ukraine lange Zeit nicht das gegeben hat, was sie braucht. Und auch heute noch nicht das gibt, was sie braucht, um zumindest auf ihrem eigenen Territorium Russland effektiv zu bekämpfen. Ja. Hinzu kam dann irgendwann mal die Befürchtung, dass Russland infolge einer Niederlage in der Ukraine als Staat in Turbulenzen geraten könnte, also im Prinzip zerfallen könnte. Das war dann irgendwann mal das große Schreckensszenario der Biden-Administration. Das wollte man auch nicht provozieren. Also von daher haben Sie ja völlig recht zu sagen, wir waren bei der Frage der militärischen Unterstützung, waren wir sehr zögerlich, weil wir dort sozusagen nicht vollumfänglich die Ukraine unterstützen wollten. So, und das muss man auch sagen, fällt natürlich jetzt auch uns auf die Füße. Also ich sage immer uns, den Staaten, die die Ukraine unterstützt haben, fällt das auf die Füße.
Jetzt hat sich das eben so entwickelt. Wir sind jetzt im dritten Kriegsjahr und weder die Ukraine noch Russland zeigen wirklich große Anzeichen von Müdigkeit, die bedeuten könnten, dass das jetzt alles bald von selbst sich beendet. Jetzt geht es eben auch um die Frage, Russland stellt auf Kriegswirtschaft um. Russland bereitet sich offenbar vor oder rüstet zumindest auf. Man weiß nicht genau, wo Russland damit hin möchte. Und gleichzeitig ziehen die USA so ein bisschen ihre NATO-Treue wieder zurück. Nun ist es eben auch Sache der Europäer, das ist es ja im Moment, wird das ja viel diskutiert, sich um die eigene Verteidigung wieder mehr zu kümmern. Da blicken wir ja gerade in eine Situation, die insbesondere in Deutschland kompliziert ist. Sie selbst haben ein Buch geschrieben, das heißt Bedingt abwehrbereit. Der Bundeswehr geht es nur so mittelprächtig, kann man, glaube ich, insgesamt beurteilen. Vor allem geht es jetzt aber auch um die Frage, wie machen wir die Bundeswehr wieder attraktiv für junge Leute? Denn gerade in der Jugend gibt es ja aktuelle Umfragen, ist ein Großteil eher nicht so erpicht darauf, jetzt zur Bundeswehr zu gehen. Wie wirkt man dem entgegen? Führen wir eine neue Pflicht ein und sagen, ist es jetzt notwendig? Oder gibt es da Mittel und Wege, anders mit umzugehen?
Also jetzt mal nicht normativ gesprochen, weil diese Debatte wird ja sehr stark normativ geführt, was man nachvollziehen kann, dass die einen gegen eine Wehrpflicht sind und die anderen sind dafür. So. Aber nicht normativ gesprochen, glaube ich, dass es ganz, ganz wenige Möglichkeiten gibt, die Bundeswehr so attraktiv zu machen, dass Menschen freiwillig zu ihr gehen. Ich bilde Leute an der Universität der Bundeswehr aus. Das heißt, ich weiß, was die Bundeswehr bietet. Nicht nur Studierenden, Offizieren, sondern auch Mannschaftern. Und das ist schon ziemlich attraktiv im Vergleich zu der Alterskohorte, die nicht zur Bundeswehr geht. Ja, sondern Lehre macht oder studiert und so weiter und so fort. Also finanziell können Sie dann nicht noch mehr drauflegen. Also Sie können gerne noch mehr drauflegen, das ist nicht der Punkt. Aber ich gehe davon aus, dass die Attraktivität nicht unbedingt steigern wird. Ich glaube, es wird der Bundeswehr nicht gelingen, diese Lücke, die sie hat, zwischen den heute noch 203.000 Soldaten und Soldatinnen, die sie eigentlich haben will, und den, ich sage jetzt mal, zwischen 180 und 183.000, das schwankt immer so, ne, die sie aktuell hat, durch Attraktivitätssteigerungen zu schließen. Das wird ihr nicht gelingen. Deswegen glaube ich, dass letzten Endes wir zu einer Art Kontingentwehrpflicht kommen werden, in einem ersten Schritt. Ob das dann irgendwann mal in die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht münden wird, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Wir hätten auch gar nicht die Strukturen für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht momentan. Aber dass wir zu so einer Art Kontingentwehrpflicht kommen, das glaube ich schon. Und wie gesagt, das ist nicht normativ, das ist einfach eine faktische Beschreibung, weil in den letzten 10 Jahren hat eigentlich nichts dazu beigetragen, die Bundeswehr so attraktiv zu machen für, ich sage jetzt mal, 18-Jährige, um jetzt mal, ne, das entscheidende Alter zu nehmen, dass diese Lücke zwischen dem, was da ist, und dem, was man eigentlich haben will, dass die geschlossen werden konnte, auch nur annähernd geschlossen werden konnte. Und ab Sommer wird diese Lücke ja noch größer werden. Also es wird im Sommer, ich glaube im Juli, einen NATO-Gipfel geben. Und die NATO sagt dann ihren Mitgliedstaaten, was sie eigentlich braucht an Fähigkeiten von den Mitgliedstaaten. Und was wir hören, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland von diesen Fähigkeiten unter anderem 5 bis 6 neue Brigaden übernehmen wird. Und eine Brigade ist im deutschen Verständnis 5.000 Männer und Frauen. Jetzt bleiben wir bei 5, das sind 25.000. Das heißt, diese Lücke von 180, 83 zu 203.000 wird dann größer, weil dann haben wir plötzlich nochmal 25.000 neue, also mehr Soldaten, die wir brauchen. Dann sind wir bei 230.000. Das heißt, die Lücke wird größer, anstatt dass sie kleiner wird. Und ich sehe nicht, was man da machen kann, um den Dienst in der Bundeswehr attraktiver zu gestalten, sodass diese Lücke geschlossen wird.
Das ist, ich finde das total faszinierend, mir das auch anzuhören. Ich finde das auch spannend, Sie in Talkshows sitzen zu sehen, weil das sind ja nicht gerade schöne Themen. Das sind ja keine angenehmen Gedanken, die man sich macht. Der Gedanke, dass wir vielleicht wieder dazu verpflichtet sind, junge Leute zur Bundeswehr zu schicken. Der Gedanke daran, dass es notwendig ist, sich auf einen Krieg vielleicht vorzubereiten, gibt ja jetzt mittlerweile auch schon erste Anregungen auf EU-Ebene, sich zum Beispiel so Notfallpakete für den Fall zu holen, dass man so 2, 3 Tage überleben kann.
Darf ich da ganz kurz
Na,
reingrätschen?
selbstverständlich,
Da glaube
jederzeit.
ich, wird die Diskussion auch falsch geführt. Wir bereiten uns ja nicht auf einen Krieg vor, sondern das Ziel muss es sein, sozusagen so verteidigungsstark zu werden, dass der andere erst gar nicht diesen Krieg anfängt. Also, wenn Sie es andersrum nehmen wollen und bei dem Kriegsbegriff bleiben wollen, dann ist die Aufgabe, sich auf einen Krieg so vorzubereiten, dass er nie eintritt. Das nennt man dann Abschreckung. Ja, also wir gehen, eigentlich ist es das Ziel, dass dieser Krieg nicht passieren darf. Und die Antwort darauf ist, die militärische, die eigene, also nicht nur die deutsche, sondern die europäische dann auch, militärische Stärke so hochzuziehen, dass der andere weiß, dass er ein für ihn unkalkulierbares Risiko eingeht, wenn er versuchen sollte, einen Krieg zu beginnen. Und deshalb wegen dem Unkalkulierbaren, sie wollen ja ein kalkulierbares Risiko haben, wenn sie Krieg anfangen. Die wollen ja irgendwie das Gefühl haben, es geht relativ schnell. Sie erreichen ihre Ziele in kurzer Zeit und die eigenen Verluste halten sich, ne, aus ihrer Perspektive in Grenzen. Und wenn all das nicht vorliegt, dann eigentlich fangen sie keinen Krieg an. So, deswegen ist diese Kriegsvorbereitung, wenn man das so nennen will, ist der Versuch, dass der Krieg jetzt überhaupt nicht stattfindet.
Ja, okay, dann ändere ich meine Formulierung ab. Wir wollen uns für die Verteidigung vorbereiten, sagen wir so, oder für die
Wir
Abschreckung.
können, ich habe kein Problem mit dem Begriff kriegsfähig, aber die meisten Leute denken dann immer, oder es wird dann politisch auch so instrumentalisiert, als ob man selber einen Krieg beginnen will. Und darum geht es überhaupt nicht. Man will einen Krieg verhindern, indem man dem anderen signalisiert, man ist aber in der Lage, ihn zu führen, wenn es sein muss.
Okay, über den Abschreckungsbegriff möchte ich nachher auch noch mit Ihnen sprechen.
Ja.
Aber erstmal zurück zu der Frage, die ich hatte. Wenn ich Sie dann in Talkshows erlebe und Sie sprechen dort aus der Perspektive des Experten, der Ahnung davon hat, zum Beispiel darüber, wie tief ein Waffensystem reichen kann, zum Beispiel auch in Russland hinein. Und wir reden darüber, wie viele Leute es theoretisch bräuchte, sowas zu bedienen. Wir reden von dem Schaden, den das ja prinzipiell anrichten kann. Wie gelingt Ihnen das zu abstrahieren? Weil ich sitze dann immer davon und denke mir so, meine Güte, da geht es jetzt um ganz viel, was kaputt geht und ganz viele Leute, die sterben. Wie geht es Ihnen damit, so aus beruflicher Perspektive diese Distanz dazu einnehmen zu müssen?
Naja, es ist mein Forschungsgegenstand und ich muss ja eine gewisse Distanz zu meinem Forschungsgegenstand haben, damit ich ihn überhaupt bearbeiten kann. Ja, also ich meine, auf der einen Seite, auf der einen Seite gibt es also mich als Privatperson und ich kann Krieg nichts abgewinnen. Krieg ist das Furchtbarste, was es gibt eigentlich. Und dann gibt es jemanden, der sich damit wissenschaftlich oder beruflich beschäftigt. Und da muss ich natürlich eine gewisse Distanz einnehmen. Das kann ich nicht bei allen Sachen, deswegen lasse ich von bestimmten Sachen die Finger. So, aber bei der Frage sozusagen, wie muss man, also welche Möglichkeiten des Vorgehens gibt es, was können Waffensysteme und so weiter und so fort, muss ich halt eine gewisse Distanz von meinem eigenen Beobachtungsgegenstand einnehmen. Aber das geht ja, ich sag mal so, das geht ja vielen Leuten so. Also mal einen Bestatter, ja, oder was machen Ärzte, die sich teilweise mit furchtbaren menschlichen Schicksalen auseinandersetzen müssen? Die müssen ja auch eine innere Distanz dazu zu gewinnen, um damit professionell umgehen zu können.
Okay, kann ich auf jeden Fall verstehen, weil ich sehe das immer als jemand, der das einfach nur beobachtet und denke mir so, meine Güte, das ist ja, also ich finde diesen mathematischen Blick darauf immer auch auf eine Weise unheimlich. Aber natürlich, das braucht es ja, das ist ja der Sinn und Zweck der Forschung, da eben auch die Emotionalität rausnehmen zu können. Der Abschreckungsbegriff, Sie haben ihn ja gerade angesprochen. Blicken wir doch mal so ein bisschen in die Geschichte der Abschreckung, weil es gibt ja unterschiedliche Stimmen, auch von Experten zum Beispiel darüber, wie effektiv das Konzept der Abschreckung überhaupt ist. Weil einerseits kann man natürlich sagen, ja, Abschreckung ist gut, um zu signalisieren, es lohnt sich nicht, uns anzugreifen. Auf der anderen Seite kann es aber auch interpretiert werden als, oh, die bereiten sich aber vor, selbst jetzt was zu starten. Wie gehen wir damit um? Zum Beispiel die nukleare Abschreckung hat ja ein paar Mal, obwohl sie ja nur als Abschreckung gedacht war, die Welt in sehr brenzlige Situationen gebracht. Jetzt reden wir gerade nicht über nukleare Abschreckung, zumindest nicht in erster Linie, aber spannend bleibt es trotzdem.
Es sei mir denn noch ein Wort gestattet zur nuklearen Abschreckung. Die hat
Selbstverständlich.
die Welt in eine brenzlige Situation gebracht, sehr oft aber durch technisches Versagen.
Ja.
Das hat mit der Abschreckung jetzt erstmal so gar nichts zu tun, weil der Grundgedanke der Abschreckung ist ja sozusagen, also wenn du mich angreifst, bin ich in der Lage, dir solche Schmerzen zuzuführen, dass der Angriff für dich sich nicht lohnt. Und bei der nuklearen Abschreckung geht es letzten Endes natürlich um die Sache, wenn du denkst, du kannst mich vernichten, habe ich noch die Möglichkeit, während ich vernichtet bin, dich zu vernichten. Und damit lohnt sich, weil man aus einer militärischen Auseinandersetzung natürlich immer als Gewinner herausgehen will. Wenn ich aber weiß, ich kann kein Gewinner sein, weil keine der beiden Seiten Gewinner ist, dann ist die Idee, die grundlegende Idee, dann wird auch keiner sozusagen den Versuch unternehmen, Nuklearwaffen einzusetzen. Grundsätzlich muss man sagen, kann man den Erfolg von Abschreckung nicht nachweisen. Weil nur die Tatsache, dass etwas nicht eingetreten ist, ist ja noch kein Beweis dafür, dass die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, damit etwas nicht eintritt, auch entscheidend dafür waren, dass Dinge nicht eingetreten sind. Ja, das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie an einem Fluss bin und einen Deich baue, der irrsinnig hoch ist und nach einem Jahr sage, hat keine Überschwemmung gegeben. Ist das jetzt noch kein Indiz dafür, dass das am Deich lag? Vielleicht ist nur der Fluss nie über die Ufer getreten in einem solchen Maße, dass er Überschwemmungen produzieren konnte. Das ist das grundlegende Problem an dieser ganzen Abschreckungsdiskussion. Ja? Wir wissen immer, wann Abschreckung versagt. Nämlich dann, wenn Kriege anfangen. Dann wissen wir, okay, da hat jede Maßnahme, den anderen davon abzuhalten, versagt und deshalb hat er den Krieg angefangen. Aber ob Abschreckung funktioniert, können wir nicht sagen. Der Punkt ist, ich sage mal ganz banal, wir haben kein besseres Konzept. Ja, und deswegen bauen Staaten auf dieses Konzept der Abschreckung und schreiben ihm halt die relative Friedfähigkeit in den letzten 70 Jahren des internationalen Systems mit Blick auf die Großmächte-Auseinandersetzung zu. Aber ob es funktioniert hat oder nicht, wissen wir nicht. Selbst die Historiker, die in die Archive gehen können, um nachzuprüfen, warum hat XY nicht angegriffen? War es die Drohung, die Z ausgesprochen hat? Oder waren es andere Motive? Kommen oftmals aus den Archiven hervor und sagen, es war die Drohung von Z, aber es waren auch andere Motive. Und auch da ist wieder der Punkt sozusagen, war es jetzt wirklich die Drohung, die ursächlich war, oder ist das eher dann so ein Motivkonglomerat gewesen, dass etwas nicht passiert ist? Also von daher, Abschreckung ist ein, ich glaube, man muss bei der Abschreckung unterscheiden zwischen der Abschreckungstheorie, die unglaublich kompliziert mittlerweile ist, und Abschreckung in der Praxis. Und bei Abschreckung in der Praxis ist es so, dass wir feststellen, dass die meisten großen Akteure an diese Abschreckung glauben und sich deshalb auch an meistens an die Spielregeln diese Abschreckung halten. Und jetzt gibt es natürlich einen Unterschied zwischen nuklearer Abschreckung und konventioneller Abschreckung, weil es gibt so bestimmte Regeln, aber auch die würde ich mal hinterfragen. Ja, also die Regel ist sozusagen die 3 zu 1 oder 5 zu 1 Regel. Das heißt, wenn ich angreife, brauche ich 3 bzw. 5-mal so viel Kräfte wie mein Verteidiger, weil es ist leichter, sich zu verteidigen, als anzugreifen. Das wirkt dann abschreckend, wenn ich die nicht habe. Aber auch da, wie gesagt, muss man ein Fragezeichen dahinter setzen.
Das ist wirklich toll und tatsächlich auch verständlich. Es ist ja so, dass man sich da immer in so einer Art mentalen Graubereich bewegt, weil man ja immer auch gleichzeitig noch das Handeln des Gegenübers hervorsehen muss. Kommen wir nochmal auf das Buch zu sprechen. Da geht es ja auch um Drohgebärden, die geäußert werden. Es geht sehr viel um Taktieren, ums Abwägen und so weiter. Da stellt sich mir halt natürlich die Frage, wenn ich daran denke, es geht los direkt mit diesem Übergriff auf Estland, diesen fiktiven im Jahr 2028. Da ist halt die erste Frage, die in mir dann sofort aufgekommen ist: Warum Estland? Also, warum überhaupt zum Beispiel, also, warum zum Beispiel hören wir das im Diskurs so viel, dass das Baltikum das designierte nächste Ziel von russischen Angriffen ist? Weil da könnte man jetzt auch sagen, da ist doch die Abschreckung, dass es die NATO gibt. Es wurde ja auch, als zum Beispiel jetzt Finnland aufgenommen wurde, unter anderem, hieß es ja auch, damit ist Finnland sicher, weil Finnland ist jetzt in der NATO. Die NATO, hieß es, käme zu einer neuen Stärke. Und da ist aber auf einmal die NATO scheinbar nicht mehr so das prävalente Sicherheitsargument. Also, dieses Baltikum, das scheint irgendwie ein Zankapfel zu sein. Wie kommt das?
Ich würde ja sagen, das Gleiche gilt ja auch für Finnland, was ich Ihnen jetzt darlege. Also, das grundlegende Problem, das die Geschichte der NATO durchzieht, bei den europäischen NATO-Staaten, ist die Frage, ob am Ende des Tages die Vereinigten Staaten wirklich bereit sein würden, für die, ich zitiere mal Charles de Gaulle, 1966 zu Ludwig Erhard, dem deutschen Bundeskanzler, 1963, Entschuldigung, zu Ludwig Erhard, dem deutschen Bundeskanzler. Glauben Sie wirklich, Herr Bundeskanzler, dass die Amerikaner bereit sind, für die Befreiung von Hamburg die Vernichtung von New York zu riskieren? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Weil warum soll sich ein Staat, der 8000 Kilometer, glaube ich, westlich von uns ist, warum soll der seine eigene Vernichtung riskieren? Für die Befreiung von Hamburg. Da gab es immer Zweifel daran. Und deshalb gab es in der NATO in der Folgezeit ein ausgeklügeltes System, wie man diese Ungewissheit verringerte, nie gänzlich ausschließen konnte. Also, wenn Sie in die 80er Jahre gehen, als Reagan und Gorbatschow über die Reduzierung von Mittelstreckenraketen in Europa verhandelten, und aber die nuklear bestückten Kurzstreckenraketen nicht mitverhandelt haben, gab es interessanterweise nicht nur bei den Westdeutschen, also bei Helmut Kohl, sondern auch bei den Ostdeutschen, also bei Erich Honecker, die Befürchtung, mein Gott, die einigen sich jetzt darauf, dass eine militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden Blöcken nur auf europäischem Boden stattfindet, weil sie darauf verzichten, Systeme zu haben, die sozusagen in die Sowjetunion reinreichen und damit die Sowjetunion keinen Anlass hat, in die USA reinzureichen. Ja? So, also das ist das Grundproblem. Und jetzt ist es so, dass die baltischen Staaten an der Grenze zu Russland liegen, territorial relativ klein sind und Russland natürlich, meine zukünftige russische Armee soll 1,5 Millionen Menschen umfassen. Ja? Jetzt sind da stationiert in Estland zum Beispiel, ich glaube, 500 Amerikaner und 1500 NATO-Soldaten. Ja? Natürlich ist ja Russland sehr schnell in der Überlegenheit und angesichts der, und dann sind dann die estnischen Streitkräfte auch noch dazu. Aber Russland hat mehr an Masse. Und aufgrund der kleinen Territorialität ist dann immer die Befürchtung da, die können das relativ schnell überrollen. So, das ist die grundlegende Befürchtung. Und dann müssen NATO-Truppen, es wird ein bisschen kompliziert, weil wir keine Karte haben, mussten früher durch den sogenannten, durch die Suwalki-Lücke in diesem Dreieck Weißrussland, Polen, Lettland. Und die liegt in der Nähe von Kaliningrad, was ja wiederum russisch ist. Und könnten dann von Weißrussland und Kaliningrad unter Beschuss genommen werden. Das heißt also, man könnte verhindern, dass die überhaupt erst ins Baltikum kommen, um das Baltikum zu verteidigen. Und deshalb galt das Baltikum lange Zeit als dieser Softspot der NATO, Soft Underbelly der NATO. Jetzt ist es so, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben oder andersrum. Jetzt haben wir eine amerikanische Administration, in der der amerikanische Verteidigungsminister am 12. Februar gesagt hat, ich paraphrasiere, wir können nicht mehr der primäre konventionelle Garant europäischer Sicherheit sein. Dann gibt es ein China-Memorandum, das vor 3 oder 4 Wochen von der New York Times, glaube ich, geleakt worden ist. Da geht es um die China-Politik der USA, also des Verteidigungsministeriums. Aber letzten Endes steht da Folgendes drin. Unsere Ressourcen, prioritär Abschreckung Chinas. Zweitens, territoriale Verteidigung. Und jetzt paraphrasiere ich wieder, und wenn was übrig bleibt, vielleicht die Europäer. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich eine Situation, in der die Amerikaner das Signal geben, vielleicht werden wir Europa konventionell nicht mehr verteidigen. Dann bleibt nur noch die nukleare Abschreckung. Und diese Ungewissheit ist es, die gerade sozusagen europäische Politik bestimmt. Und diese Ungewissheit ist es, die möglicherweise Putin dazu verleiten könnte, die NATO zu testen. Weil er wird die NATO ja nur testen. Und jetzt kommen wir nochmal zur Abschreckung. Abschreckung beruht ja auf zwei Elementen. Das eine ist, ich muss das Gerät haben, um abschrecken zu können. Ich kann ja nicht sagen, wenn du jemanden angreifst, dann werde ich dir Schmerzen zufügen, aber ich habe nichts. Also ich habe keine Panzer, keine Kampfflugzeuge, keine Fregatten, keine Marschflugkörper etc. Dann wirke ich ja unglaubwürdig. Das andere aber ist, ich brauche eine konstante politische Kommunikation meinem Gegenüber, dass ich wirklich willens und bereit bin, dieses Gerät für bestimmte Fälle auch wirklich in Bewegung zu setzen. Wenn Sie jetzt aber einen amerikanischen Präsidenten haben oder eine amerikanische Administration, die sagt, also wo der Präsident es nicht ausschließt, militärische Mittel gegen einen NATO-Partner einzusetzen, um Grönland zu bekommen. Ja, wenn Sie einen Präsidenten haben, der sozusagen die Frage stellt, warum soll er eigentlich die Europäer verteidigen, die nicht genug in die NATO-Kasse einzahlen, dann schüren Sie Zweifel an dieser politischen Einheit. Dann haben Sie zwar das Gerät, aber sozusagen Ihr Gegenüber sagt, ja, die haben alle Mittel, aber die wollen sie nicht einsetzen oder nur ein Teil will sie einsetzen. Und das erhöht das Risiko, dass dann sozusagen getestet wird.
Das ist hochinteressant, dass die Bedeutung von Donald Trump in diesem Fall ist ja durchaus bemerkenswert, was sich allein durch diesen Machtwechsel in den USA jetzt alles verschoben hat. Nun gibt es aber auf der anderen Seite ja aber auch die Theorie, die es ja zum Beispiel auch von Ronald Reagan auch gab, vom verrückten Mann im Weißen Haus. Und so ein
Ja.
bisschen gab es ja auch die Vermutung nach der ersten Amtszeit von Donald Trump, dass man gedacht hat, so okay, gut, der Typ ist ziemlich verrückt, aber der hatte durch diese Unberechenbarkeit die Autokraten international auch irgendwie ganz gut im Griff. Ist das ein Faktor, den wir hier vielleicht auch noch mit einrechnen müssen? Oder ist der überhaupt noch verlässlich, wenn wir jetzt feststellen, dass Trump 2 sich bisher schon mal ziemlich anders anschickt?
Also diese Madman-Theorie ist ja mit Blick auf Nixon entstanden, ne?
Nixon, ja, Entschuldigung, ich habe Reagan gesagt, ich meine natürlich Nixon.
Ja, aber der Punkt ist, also jetzt nehmen wir mal an, Donald Trump spielt bewusst den Verrückten. Ist das Problem für uns Europäer, dass er alle in Unklarheit lässt? Also er lässt sowohl die Russen in Unklarheit, was er eigentlich gedenkt zu tun, er lässt die Chinesen in Unklarheit eigentlich, was er gedenkt zu tun, aber er lässt auch die Europäer. Also seine engsten, eigentlich gemäß NATO-Vertrag, ne, die ältesten und engsten Verbündeten der Amerikaner, die lässt er genauso in Unklarheit darüber. Und da gerät die Madman-Theorie ein bisschen an ihre Grenzen. Weil zumindest meine Partner bräuchten schon ein bisschen Berechenbarkeit von meiner Seite. Meine Gegner müssen sozusagen mich nicht als berechenbar ansehen. Da kann es sein, dass ich sogar mehr erreiche, wenn ich unberechenbar bin. Ja, in der Tat. Aber meine Partner sollten mich als berechenbar ansehen. Und wenn Sie solche Sachen nehmen wie Zollpolitik oder auch reine Rhetorik, ich meine, Donald Trump redet ja netter über die Autokraten als über die Demokraten. Und da bricht diese Madman-Theorie so ein bisschen in mich, für mich in sich zusammen, weil der Madman macht Sinn mit Blick auf diejenigen sozusagen, die ich niederringen, bekämpfen oder weiß der Teufel was will. Aber die, die ich brauche, um das auch zu erreichen, die auch in Unsicherheit zu lassen, die teilweise rhetorisch schlechter zu behandeln oder mit höheren Zöllen zu belegen als meine Gegner, da macht Madman keinen Sinn mehr für mich.
Auch das finde ich schlüssig. Wir haben jetzt schon ein paar Mal die Rolle der Wirtschaft angeschnitten. Wir haben über die Sanktionen gesprochen. Wir sprechen jetzt gerade über die Zollpolitik. Wenn wir uns aktuell den öffentlichen Diskurs über diesen Krieg anschauen und die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, dann geht es ja eben viel auch um die Art und Weise, wie wir mit militärischen Mitteln darauf reagieren können, im Sinne von Abwehrfähigkeit, Abwehrbereitschaft, Investitionen in Rüstung und so weiter. Welche Rolle hat denn die Wirtschaft darin? Also wie kann man denn auch wirtschaftlich da vielleicht, weil offenbar scheint das ja gerade ein Punkt zu sein, auf dem wir tatsächlich auch, ich sage jetzt mal so blöd, Land gewinnen, wenn wir über den Einfluss der Sanktionen sprechen. Welche Rolle spielt die Wirtschaft in der unmittelbaren Kriegsrealität in
Ich
der
meine,
Ukraine?
in der Ukraine, welche Wirtschaft? Die deutsche Wirtschaft oder?
Generell die Verbindungen, weil es ist ja auch ein Wirtschaftskrieg, der entsteht und durch die Sanktionen gibt es ja auch Auswirkungen. Also das ist ja ein Feld, was überhaupt nicht in der direkten kriegerischen Auseinandersetzung mit Waffen ist, sondern was eben über Märkte funktioniert. Wie wirken sich die Märkte hier aus und welchen Einfluss könnten sie noch ausüben?
Ich habe ein Prinzip, ich rede nur über Sachen, über die ich mich auskenne. Da ich kein Ökonom bin, habe ich da keinerlei Ahnung davon. Muss ich leider Gottes konzedieren, aber die Freiheit nehme ich mir. Es gibt genügend Leute, die von vielen Sachen reden, von denen sie keine Ahnung haben.
Das ist völlig richtig und das sei Ihnen auch sehr gestattet. Dann reden wir noch ein bisschen über den Diskurs, bevor wir noch mal kurz auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Weil das ist ja auch faszinierend. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich höre immer im öffentlichen Diskurs, dass eben das Baltikum ein Zankapfel ist. Und für viele Leute sprechen das so aus, als sei das Gesetz, dass das der nächste Akt ist. Gleichzeitig ich höre ganz viele ich sage jetzt mal Stanzen im Diskurs. Dinge, die als Gesetz vorausgesehen werden. Da sind so Sachen wie, dies ist ein Stellvertreterkrieg, Sachen wie, mit Wladimir Putin kann man nicht verhandeln, aber auch so Sachen wie, die Ukraine war vorher schon ein undemokratisches System und ist gar nicht dazu in der Lage, in die NATO aufgenommen zu werden. Also es gibt viele so klare Sachen, die immer so hingestellt werden, als nicht zu diskutierende, weil per se richtige Aussagen. Und da hauen sich dann Leute gegenseitig irgendwie die Köpfe mit ein.
Ja.
Das Sprechen über diesen Krieg, die Debatte über diesen Krieg, die häufig ja eben sehr formularisch verläuft. Habe ich das Gefühl, ist jetzt nicht unbedingt förderlich einer gemeinsamen demokratischen Lösungsfindung. Das werden Sie höchstwahrscheinlich ähnlich sehen. Wie gehen wir daran? Weil das kann ja so nicht weitergehen.
Das ist eine Schwa Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist, weil ich A, einer der Protagonisten in dieser Auseinandersetzung bin. Und von daher sozusagen von meiner Seite her jetzt einfach, ich glaube auch sehr subjektiv eine Antwort drauf geben muss.
Das ist ja völlig Ihr Recht, dafür sind wir da.
Das eine ist, wir haben es mit einem unglaublichen Erfolg teilweise der russischen Propaganda zu tun. In der Art und Weise, wie Menschen auf diesen Konflikt blicken. Also nehmen Sie nur mal ein Beispiel, die Verhandlungen von Istanbul. Ja? Da gibt es bis heute, und das wird wieder immer wieder vorgeführt, damals hätte man den Sack zumachen können. Dann wäre das Ganze, was dann passiert, was dann passiert ist, nicht passiert. Wir haben unglaublich viel Literatur zu diesen Verhandlungen und sozusagen Aussagen, die ganz einfach sehr klar machen, nein, der Sack war noch nicht zu. Ja, es gab noch kein Gespräch zwischen Putin und Zelensky. Diese Kommission hatte sich auf Dinge geeinigt. Dann erkannte man plötzlich seitens der Ukraine die Probleme in dem, was ausgehandelt wurde und so weiter und so fort. Jetzt will ich das überhaupt nicht beurteilen, inwieweit man da hätte weiterkommen können. Aber dieses Narrativ, man hätte damals den Krieg sofort beenden können, das stimmt einfach nicht. Darüber reden wir aber heute noch, 3 Jahre danach. Es hilft nicht, natürlich, wenn, ich sage jetzt mal, die beiden Lager, ja, ich hasse den Begriff, aber ich benutze ihn jetzt mal, letzten Endes nur noch aufeinander drauf eindreschen. Ja, und es wird ja immer extremer. Je länger der Krieg wird, desto extremer wird das. Wie kommt man da raus? Also daraus kommt man, indem man sich zunächst einmal auf einer gemeinsamen Faktenbasis verständigt. Ja, und da haben wir viele Sachen, die sehr gut dokumentiert sind. Auf der Basis kann man dann, und das ist natürlich immer so, verschiedene Interpretationen haben. Ja. Das wäre mal ein erster Schritt.
Die Istanbul-Verhandlungen, die Sie gerade angesprochen haben, das ist ja sehr interessant, weil auch ich höre das immer wieder. Also, soweit ich das weiß, und da gab es ja auch zum Beispiel damals Presse drüber, in zum Beispiel der Foreign Affairs, die jetzt nicht unbedingt unter Propagandaverdacht steht, unter akutem, wo es dann zum Beispiel ist, es gab schon gewisse Sachen, also was noch Ausstand war, das Unterschreiben eines gemeinsamen Papiers, aber es gab wohl schon ziemlich gute ziemlich gute Ansätze, die auch einen Rückzug auf die Vorkriegsgrenzen durch die russische Armee vorgesehen hat.
Ja, aber es gab zum Beispiel auch da drin eine zukünftige ukrainische Armee, die nicht in der Lage gewesen wäre, sich gegen einen erneuten Angriff selbst verteidigen zu können. Und das haben die Ukrainer dann abgelehnt. Und dann kommt natürlich der große Punkt Butscha dazu. Also während laufender Verhandlungen dann sozusagen ein Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung zu verüben, trägt nicht gerade dazu bei, den Verhandlungswillen zu stärken. Das ist ja genauso, wie wir es jetzt sehen, was gestern passiert ist in Sumy oder vorgestern. Der Angriff auf gestern. Klar, heute ist Montag. Der Angriff auf die Zivilisten mit, glaube ich, mittlerweile 30 oder 31 Toten an Palmsonntag, ja, trägt gerade nicht dazu bei, bei den Ukrainern irgendwie die Stimmung mit Blick auf Verhandlungen zu erhöhen. Also, das sind ja auch dynamische Prozesse, die da passieren, wo sich ja Positionen auch ändern können. Ja, aber der Punkt ist, es gab kein Gespräch zum Beispiel zwischen Zelensky, also da war nichts unterschriftsreich, weil das entscheidende Gespräch zwischen Zelensky und Putin, das hat noch gar nicht stattgefunden. Ja, die Russen hatten sich nicht auf diesen von Zelensky vorgeschlagenen 15-jährigen Prozess von Diskussionen über den Status der Autonomie in Donbass und in der Krim eingelassen und so weiter. Also da gab es noch ganz, ganz viele offene Fragen. Ich weiß, welchen Foreign Affairs-Artikel Sie meinen. Nehmen Sie das Buch des Wall Street Journal-Korrespondenten daneben, der erzählt eine ganz andere Geschichte. Ja.
Das ist ja dann auch nochmal spannend, wenn wir da eben so eine unterschiedliche Quellenlage haben. Wie manövriert man sich denn da durch? Also Foreign Affairs hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, finde ich eine sehr, sehr glaubwürdige Quelle. Und Sie sagen ja selbst, Sie sprechen den Einfluss der russischen Propaganda an. Wie gehen wir damit um? Wie erkennen wir, wo etwas eine Relevanz hat? Weil früher gab, also wir kennen ja die Regel, als Leute, die sich eben damit beschäftigen, wie zum Beispiel wissenschaftliche oder journalistische Prozesse ablaufen, man braucht immer mehrere Quellen für eine Behauptung. Aber auch das ist ja in einem Zeitalter, in dem sowas fälschbar ist, vielleicht nicht mehr das Nonplusultra. Was tun wir denn da jetzt?
Ja, Sie brauchen schon mehrere Quellen und das möglichst von seriösen Quellen. Also Sie brauchen mehrere Bestätigungen, das möglichst von seriösen Quellen. Ich gebe Ihnen gerade ein aktuelles Beispiel.
Gerne.
Ja? Also Sumy gestern. Da gibt es diese 30 Zivilisten, die durch russische Raketen getötet wurden. Jetzt fängt Russland an, das Narrativ zu setzen. In dieser Stadt sollten eigentlich ukrainische Soldaten geehrt werden. Also, was Russland versucht zu sagen ist, es war ein Angriff auf militärische Ziele. Ich habe bis jetzt keinen Beweis dafür gesehen, für diese Ehrung ukrainischer Soldaten. Es ist nur eine Behauptung. Aber jetzt fängt die ganze Maschinerie an und da wird es gefährlich, dass sie jetzt so Anrufe bekommen, ja, wo man eine völkerrechtliche, die ich eh nicht geben kann, aber eine völkerrechtliche Einordnung geben kann, also geben soll. Also, wenn das stimmt, dass da ukrainische Soldaten gewesen sind, war dann dieser Angriff völkerrechtlich, wäre dann dieser Angriff völkerrechtlich gerechtfertigt gewesen? Dann sage ich, Leute, lasst uns doch erstmal Beweise sehen. Russland ist in der Verpflichtung, wenn es diese Behauptung aufstellt, jetzt mal Beweise dran zu bringen. Und dann gucken wir uns diese Beweise an. Die Ukraine wird dann auf der Gegenseite Beweise, dass das nicht Fall war, bringen müssen, dann gucken wir uns das an und dann nähern wir uns vielleicht der Wahrheit an. Dass im Krieg von allen Seiten gelogen wird, ist klar. Aber deswegen soll man bei solchen Sachen echt sehr vorsichtig und zurückhaltend sein.
Ja, das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben jetzt darüber gesprochen, Sie haben das auch gesagt, dass die Ukraine von Anfang an nicht ausreichend militärisch unterstützt worden ist. Kann man auf jeden Fall so betrachten. Ein anderer Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, hat denn der Westen sich auch diplomatisch ausreichend bemüht? Weil es war ja von Anfang an klar, das haben ja auch Sie seit Jahren in Talkshows immer wieder gesagt, am Ende muss dieser Krieg am Verhandlungstisch enden, alles andere wäre eine Katastrophe. Also gibt es ja eine Notwendigkeit dafür, auch das zu tun. Sind da die Potenziale ausgeschöpft worden, die wir hatten?
Also, zunächst einmal, glaube ich, muss man Folgendes sagen. Vor diesem Krieg war der halbe Westen bei Putin und hat ihm die Neutralität der Ukraine dargeboten. Ja, also sowohl Macron als auch Olaf Scholz und ich weiß nicht, wer noch da war. Anthony Blinken, glaube ich, war auch da. Und die haben alle gesagt, die Ukraine wird nicht Mitglied der NATO. Punkt. Putin wollte aber über andere Sachen verhandeln. Er hat einen Brief geschrieben am 17. Dezember 2021 nach Washington und nach Brüssel, also ins NATO-Hauptquartier, in dem er gesagt hat, ich will darüber verhandeln, und zwar nur mit den USA, dass die europäischen Sicherheitsstrukturen, so wie sie sich nach 1997 entwickelt haben, rückabgewickelt werden. Und darauf haben sich die Amerikaner nicht eingelassen, weil das natürlich eine massive Veränderung der Sicherheitssituation in Europa bedeutet hätte. Und da konnten sich die Amerikaner nicht darauf einlassen, weil dann hätten sie über die Köpfe der Polen und der Balten, um nur diese zu nennen, hinweg, deren Sicherheit mit Putin verhandelt. Und da kann man sich nicht darauf einlassen. So, dann sind ja genau diese Staaten zu den stärksten Unterstützerstaaten für die Ukraine geworden. Da stellt sich die Frage, was für einen diplomatischen Einfluss hat man denn eigentlich dann noch? Ja. Und ich weiß sozusagen von Überlegungen, die gesagt haben, wir können jetzt nicht, also wir können jetzt auf der einen Seite die Ukraine militärisch unterstützen, auf der anderen Seite jetzt nach Moskau fahren oder Putin irgendwo treffen oder seine Unterhändler treffen, um über diplomatische Lösungen. Das muss von anderen kommen. Und es gab ja rege und abgestimmte diplomatische Aktivitäten. Ja, also es gab einen chinesisch-brasilianischen Friedensplan, einen Friedensplan der Afrikanischen Union, glaube ich. Also der südafrikanische Präsident war ja sowohl in der Ukraine als auch. Also es gab rege diplomatische Aktivitäten. Und die sind alle nicht koordiniert worden mit dem Westen, aber letzten Endes sozusagen ist der Westen darüber informiert worden und hat an keiner einzigen Stelle, so viel ich weiß, gesagt, bloß nicht, das ist alles furchtbar, sondern hat immer gesagt, wenn es eine Chance gibt, dann macht es. Ja, und hat das auch immer sehr deutlich signalisiert. Also von daher glaube ich, hätte der Westen nicht viel mehr machen können, als er gemacht hat. Man hat ja auch noch während des Krieges mit Putin telefoniert. Ich glaube, es war ja immer die Hoffnung da, der sieht ein, dass dieser Krieg keinen Sinn macht. Der sieht ein, dass er sozusagen die Ukraine nicht erobern kann. Der sieht ein, dass die Kosten, die seine eigenen Streitkräfte zu zahlen haben, viel zu hoch sind und knickt dann ein. Und all das ist nicht passiert. Ja? Und ich glaube, letzten Endes muss man bis heute sehen, Sie haben gerade gesagt, das ist so ein gesetzter Topos, aber dass Putin nicht wirklich an Verhandlungen interessiert ist. Also was Putin macht mit den USA ist, er zögert ja diese Verhandlungen ständig hinaus. Ja, von dieser schnellen Idee eines 30-tägigen Waffenstillstands sind wir auch schon wieder meilenweit entfernt. Gestern hat Pesco gesagt, das wird ein ganz, ganz langer Prozess, bis es zu einem Waffenstillstand zu kommen. Weil es ist alles schwierig und ganz, ganz viele Dinge sind zu regeln. Weil Russland noch immer glaubt, militärisch dort Fakten schaffen zu können, die dann nachher bei Verhandlungen sozusagen in diese Verhandlungen einfließen und für Russland sprechen.
Aber warum glauben Sie das? Weil, also warum glauben die Russen das? Weil es scheint ja de facto nicht so zu sein. Da arbeitet sich eine der größten Militärmächte der Welt seit 3 Jahren in der Ukraine ab. Und in den letzten, also in dem letzten Jahr im Grunde genommen, geht es ja da teilweise wirklich nur um minimale Verschiebungen der Fronten. Also
Richtig.
wie kann das denn sein? Also was ist denn das Ziel, dass es ihnen wert ist, sich da so abzurackern dran?
Ich habe mal vor anderthalb Jahren bereits gesagt, dass ich glaube, dass mit Putin eigentlich kein Frieden zu machen ist, weil der hat sich so mit diesem Erfolg in diesem Krieg verbunden, dass es für ihn eigentlich unmöglich ist, da jetzt irgendwas einzugestehen. Ja, und ich glaube letzten Endes, ich meine, das sind die Signale, die wir aus Moskau bekommen, die deuten ja auf nichts anderes hin als auf Fortführung des Krieges. Und ich glaube, man denkt, jetzt mit dem neuen US-Präsidenten. Ich glaube, Russland hat sich auch lange natürlich auch seinerseits ja sämtlichen Verhandlungen verweigert, weil man ja gehofft hat, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Weil man geglaubt hat, unter dem amerikanischen Präsidenten Trump könnte man im Prinzip nochmal auf einem weißen Blatt Papier anfangen, was die Beziehungen USA-Russland anbelangt. Und jetzt, glaube ich, ist die Hoffnung seitens der Russen, dass letzten Endes genau dieser Trump den Ukrainern keine Waffen liefern mehr wird. Die Europäer nicht in der Lage sind, das zu ersetzen, ja, und die militärische Situation sich für die Ukrainer infolgedessen verschlechtern wird und deshalb dann Russland noch mehr Geländegewinne macht. Gerade machen sie ja wieder eine neue Offensive zum Beispiel.
Ja, das sehe ich auch. Aber ich frage mich trotzdem so, also ist wirklich die Idee, die Ukraine zu erobern und wieder zum russischen Mutterland zurückzubringen? Oder geht's um was anderes? Geht's um Geostrategie? Was ist die Idee dieses Krieges? Warum
Also,
das
wenn wir
alles?
Putin für bare Münze nehmen, ja, dann geht es darum, das ist ja dieser berühmte Aufsatz, den er im Sommer 21 in dieser russischen Historikerzeitschrift geschrieben hat. Und in Auszügen war das ja auch seine Rede, ich weiß nicht, wenige Tage nach dem Krieg oder vor dem Krieg.
Oder sogar mit Kriegsbeginn, wenn ich mich recht erinnere, dass er diese
Genau.
Fernsehansprache hielt.
Ja, aber ich weiß nicht, es gab eine Rede, wo er dann nochmal sozusagen dargelegt hat, wie seit den Bolschewisten, die alle Fehler gemacht haben, Und letzten Endes diese Fehler dazu geführt haben, dass diese Ukraine glaubt, sie hätte eine eigene Identität und sie sei ein eigener Staat und das alles Quatsch sei. Ich glaube, am Anfang ging es schon darum, also da ging es darum, ein Regime-Change in Kiew herbeizuführen, eine russlandfreundliche Regierung einzusetzen. Da ging es darum, die Ukraine zu erobern. Das, glaube ich, ist jetzt nicht mehr das Ziel, also das unmittelbare Ziel. Aber ich habe gerade am Anfang gesagt, spielt ja auch in dem Szenario dann eine Rolle, man will Zelensky weghaben. Ja, man will sozusagen eine möglichst destabilisierte Restukraine haben, die man kontrollieren kann dann politisch und ökonomisch. Ja, und natürlich geht es zurück zum Mutterland. Also es geht auch darum, warum sonst sollte er vier Oblaste, ukrainische Oblaste, annektieren und in das russische Territorium überführen? Das hat er ja gemacht. Er hätte ja klassisch wie eine Besatzungsmacht sagen können, okay, wir bleiben hier, wir halten das, das ist jetzt, wird von uns kontrolliert und verwaltet. Aber er hat es zum offiziellen Territorium Russlands erklärt. Und das hat natürlich, ich sage jetzt mal, geschichtsrevisionistische Gründe.
Ja, das ist tatsächlich faszinierend, weil sich da ja auch die Frage stellt, wozu das alles, weil man könnte ja auch argumentieren, es nützt ihm ja nichts, ein praktisch zerstörtes Land zu annektieren. Also wenn das Ziel Destabilisierung ist und er aber dann gleichzeitig sagt, ich will das dann aber haben, also ist dann die Frage so, also es das heißt ja immer, der Mann sei irgendwie nicht zurechnungsfähig.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist sehr rational. Ich halte Putin für einen sehr rationalen Präsidenten. Und jetzt heißt Rationalität ja nicht immer richtige Entscheidungen zu treffen, sondern Rationalität heißt auf der Basis der mir zur Verfügung stehenden Informationen sozusagen die beste im Sinne von Kosten-Nutzen zu treffen. Und ich glaube, der Mann ist rational. Und in seiner Rationalität ist er ja auch erfolgreich. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Ich habe schon vor lange gesagt, er zielt auf die Erschöpfung der Gesellschaften ab, also unserer Gesellschaften. Je länger der Krieg dauert, desto weniger sozusagen die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen, weil das da kostet alles und so weiter und so fort. Und damit hat er ja sozusagen durchaus Erfolge gehabt. Er hat gewartet, bis die Präsidentschaftswahlen waren, hat auf Trump gehofft, damit hat er Erfolge gehabt. Ja, er glaubt sozusagen, er ist in der Lage, diesen Krieg noch lange fortzuführen. Im Gegensatz zur Ukraine. Ob er damit recht hat oder nicht, das werden wir sehen. Das ist nur eine offene Frage. Aber ich glaube, viele seiner Entscheidungen sind sehr rational. Und das, was er da mit der Ukraine macht, also wie gesagt, zurückgehend auch auf diesen Aufsatz, den er da geschrieben hat oder hat schreiben lassen in seinem Namen, da ist die logische Konsequenz natürlich, annektiere ich das Territorium, das ich erobert habe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es gibt halt, und das sehen wir ja immer bei Kriegen, also wenn wir eigentlich Kriege schon seit langem, ökonomisch lohnen sie sich nicht. Ja, also sie kosten halt einfach unglaublich viel Geld, sie kosten unglaublich viel Menschenleben und so weiter und so fort. Aber es gibt politische Gründe, warum Staaten bereit sind, Kriege zu führen und diese unglaublichen ökonomischen Kosten und die Kosten am Menschenleben in Kauf zu nehmen. Und das ist so ein klassischer Fall, den wir sehen.
Aber wäre das denn überhaupt leistbar für Russland? Weil wenn sie jetzt die Ukraine annektieren würden, dieses Land, dann müsste ja erstmal wahnsinnig viel Entwicklungshilfe praktisch geleistet werden, in
Ja, aber
Anführungszeichen.
das könnte wieder, genauso wie die Umstellung auf Kriegswirtschaft, das könnte ja wieder einen Boom für die russische Wirtschaft bedeuten. Denn dann haben sie wieder Aufbau. Wer profitiert denn die Bauwirtschaft? Schaffen sie neue Jobs? Sie schaffen neue Jobs in den besetzten Gebieten für irgendwelche Russen, die da hingehen als Verwaltungsbeamte oder andere Sachen. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es ja.
Das ist tatsächlich interessant, so habe ich das auch noch nicht betrachtet, weil ich ja auch zum Beispiel bisher das so eingesehen habe, dass ich immer so das Gefühl hatte, so, es ist ja eigentlich irgendwie völlig wahnsinnig, jetzt noch praktisch das eigene Gebiet erweitern zu wollen, weil ja
Ja.
schon Russland nicht unbedingt über eine brillante Verwaltung sich freuen kann. Also da gibt es ja
Ja.
auch extreme Armut und ganz große Unterschiede zwischen dem, was man in Moskau erlebt und dem, was man dann teilweise in der Peripherie so sieht.
Aber wenn Sie halt als einer der Führer in die Geschichtsbücher eingehen wollen, der die russische Stärke und Macht wieder hergestellt hat, dann sind Sie bereit, genau das zu unternehmen und das zu tun. Ja?
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das sind alles sehr, sehr düstere Aussichten, ne? Das ist schon irgendwie, also da sitzt man so als Beobachter und ich ja auch, der jetzt auch in dem entsprechenden Alter ist, wo ich mich so frage, so erlebe ich das jetzt noch, dass ich wirklich auch selber mich irgendwie in einem Krieg involvieren muss, zwangsläufig. Das ist ein bisschen unheimlich. Es heißt ja dann auch immer wieder so eine Stanze, so warte mal ab, lese ich ganz oft in diesen Debatten, bis der Russe dann vor Berlin steht.
Das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Also Das finde ich halt so ein Ding, das entbehrt jeglicher Grundlage. Also es geht nicht darum, ob der Russe mit seinem Panzer durch das Brandenburger Tor fährt und am Reichstag die russische Flagge hisst. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wird es ihm gelingen, die europäische Sicherheitsarchitektur zu destabilisieren und nachhaltig zu zerstören. Und dazu muss er nicht mit dem Panzer durch Berlin fahren. Das wird nicht kommen.
Das mag sein, aber steht uns ein Großkrieg tatsächlich bevor? Oder anders gefragt, wenn diese Destabilisierung der Sicherheitsstrukturen gelingt, was heißt das denn auf lange Sicht? Also was kommt danach?
Das heißt auf lange Sicht eine Dominanz, vor allen Dingen in Mittel- und Osteuropa, und in den baltischen Staaten Russlands mit politischen und ökonomischen Mitteln. So. Bei den baltischen Staaten heißt das, die werden, das kennen wir ja aus der Geschichte, wenn sie ein kleiner Staat sind in der Nähe eines aus ihrer Sicht bedrohlichen Staates, sie finden aber keinen, der mit ihnen zusammen dort Abschreckung betreibt oder Gegenmachtbildung betreibt, über kurz oder lang ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich sozusagen diesem bedrohlichen Staat annähern, um ganz einfach eine gewisse Form von Sicherheit zu haben. Ja? Das heißt, Russland weitet seinen Einflussbereich aus, nicht territorial. Ich glaube nicht, dass es, vielleicht geht es Wladimir Putin auch darum, die baltischen Staaten in das eigene Staatsgebiet zu überführen. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht. Da sind wir im Bereich des Glaubens. Ne? So, aber den politischen und ökonomischen Einfluss auf diese Staaten zu haben, ist durchaus etwas, woran ihm gelegen ist. Ja? Er hat das auch schon früher versucht, in Rumänien und Bulgarien, vor allen Dingen über Gas und Öl. So, und diese Sachen werden dann wiederkommen. Und damit weitet Russland im Prinzip seinen Macht- und Einflussbereich aus. Darum geht
Ja,
es.
das verstehe ich, aber was wollen Sie mit diesem Macht- und Einflussbereich machen?
Großmacht
Also
sein. Russland will, und das sehen Sie ja, Russland interessiert es ja nur. Wir haben ja so diese ganze Diskussion. Warum sind die Europäer nicht am Verhandlungstisch? Ja? Und dann gibt es welche, die sagen, ja, weil die Europäer die ganze Zeit auf eine falsche Strategie gesetzt haben. Mag ja sein, dass sie auf eine falsche Strategie gesetzt haben. Wenn sie aber Wladimir Putin zuhören, den interessieren die Europäer nicht. Den interessiert die Augenhöhe mit den USA. Weil Russland sich selber als eine Großmacht identifiziert, die auf Augenhöhe mit den USA und China spielen will. So. Und deshalb ist Putin so insistiert so vehement darauf, dass es nur um Gespräche mit den USA geht, ohne die Europäer. Weil das ist das Ziel, die Wiederherstellung der russischen Größe aus der eigenen Wahrnehmung heraus.
War
Ja?
es ein Fehler von Barack Obama, Putin als Regionalmacht zu bezeichnen?
Das war sicherlich ein Fehler, ja. Aber jetzt kommt das Interessante, als Joe Biden Präsident geworden ist, und ich weiß jetzt nicht mehr den Zusammenhang. Hat er irgendetwas, also eine seiner ersten Reden hatte Bezug auf Russland. Und er hat Russland Großmacht genannt. Hat aber auch nicht dazu geführt, dass sozusagen Russland sein Verhalten verändert hätte. Aber ja, also mit Blick auf sozusagen die russische Selbstwahrnehmung war das natürlich ein Schlag ins Kontor, dass Obama sagt, diese Regionalmacht. Klar.
Huiuiui, also das ist tatsächlich alles sehr langwierig und das sind ja immer sehr lange Geschichten. Das hat ja alles eine Historie, die weit zurückgeht. Sie sind ein Freund des Realismus, das weiß ich. Das halten Sie auch immer wieder vor. Wollen wir doch trotzdem so gegen Ende mal ein bisschen versuchen, uns so kleine idealistische Ausschweifungen zu erlauben.
Okay.
Wir reden jetzt sehr viel über Krieg und wir reden sehr viel darüber, dass das etwas ist, womit wir fest rechnen müssen. Kann es denn sowas wie das Ideal einer friedlichen Welt überhaupt geben? Oder ist Krieg in der Natur des Menschen?
Nein, Krieg, also ich würde mit der Natur des Menschen überhaupt nicht argumentieren. Ja, also weil, wenn Krieg in der Natur des Menschen wäre, dann müsste es viel, viel mehr Kriege geben, als wir haben. Haben wir aber nicht. Ja, also wir haben mal immer wieder auch historisch gesehen, müssten dann eigentlich die Jahre, die sich der Globus oder irgendwo auf dem Globus irgendwer im Krieg miteinander befinden, die Jahre, wo eigentlich relativ viel Frieden herrscht, überwiegen. Und das tut es nicht. Also der Mensch, es liegt nicht am Menschen. Wenn wir in einer friedlichen Welt leben, das ist die Frage, wie wir friedlich definieren. Es wird immer gewaltsame Auseinandersetzungen geben zwischen sozialen Gruppen. Die wird es immer geben. Die Frage ist, werden sie die extreme Ausnahme sein oder werden sie sozusagen die Regel sein? Also Regel nicht im Sinne von, es wird immer stattfinden, aber sozusagen immer wieder periodisch auftauchen. Und da kann man natürlich, da kann man natürlich Vorkehrungen treffen. Nicht in der Welt, in der wir heute leben, weil das Problem ist, dass wir leben in einer Welt, die sich in einem Machtkampf befindet um eine neue Ordnung in der internationalen Politik. Aber wenn es mal eine neue Ordnung in der internationalen Politik gibt, dann kann es durchaus sein, dass man sich unter anderem darauf verständigt, dass sozusagen kriegerische Konflikte minimiert werden sollen oder beziehungsweise, wenn sie ausbrechen, relativ schnell gelöst werden sollen. Also eine der großen Leistungen zwischen der Sowjetunion und der USA, und das, die haben sich ja nicht geliebt, ja. Aber war es, dass man eingesehen hat, man darf regionale Konflikte, und die haben ja überall auf der Welt ihre Buddies unterstützt, militärisch, ökonomisch und politisch. Aber man war sich einig, diese Konflikte dürfen über ein gewisses Maß der Eskalation nie hinausgehen. Weil dann die Gefahr besteht, dass entweder die USA oder die Sowjetunion direkt eingreifen muss, also glaubt, direkt eingreifen zu müssen. Wenn sie das tut, ist der andere sofort auch zur Stelle und man steht an der Schwelle der nuklearen Auseinandersetzung. Und dann hat man Peacekeeping erfunden. Ja, was in der Charta der UN überhaupt nicht vorgesehen ist. So, man nennt das auch immer Kapitel 6,5. Also ungefähr wie dieser Bahnsteig 9¾ bei Harry Potter. Weil es war nicht vorgesehen, aber das war sozusagen das, worauf sich Sowjetunion und USA geeinigt haben. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, dass die Welt friedlicher wird, aber sie wird nie komplett friedlich werden. Ja, weil es immer Konstellationen geben wird, wo Akteure glauben und die Gelegenheit sehen, ihre Interessen mit Waffengewalt besser verfolgen zu können als ohne Waffen.
Gehen wir noch kurz in einen in den Populismus, weil das ja auch gerade ein Knackpunkt dieser Debatte ist. Wir haben kurz über die Wehrpflicht gesprochen. Würden Sie Deutschland verteidigen? Sie persönlich?
Ja, klar. Also ich bin in diesem Land aufgewachsen. Dieses Land hat mir mehr gegeben als das Land, aus dem ich herkomme. So, von daher wäre ich bereit, meinen Beitrag zu leisten, ja, zur Verteidigung dieses Landes. Und jetzt komme ich auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, wir verengen diese Frage Verteidigung Deutschlands viel zu stark auf diese militärische Komponente. Weil das wird letzten Endes einen kleinen Teil der Menschen betreffen. Ich glaube, was viel wichtiger ist, vor Augen zu führen, dass diese Demokratie ja auch bedroht wird. Also ich meine, wir haben eine hybride Kriegsführung und diese Demokratie wird ja auch sozusagen in ihren Grundfesten bedroht durch äußere Einflussnahme und durch innere Entwicklungen. Und ich glaube, Deutschland verteidigen heißt auch, denjenigen entgegenzutreten, die zum Beispiel an der Problemlösungsfähigkeit dieses demokratischen Verfassungsstaates zweifeln, mit denen ins Gespräch zu kommen, die im Prinzip sich von diesem System abgewendet haben. Ja, oder mit Teilen, von denen man das Gefühl hat, die kriegt man wieder vielleicht zurück. Also ich sehe diesen Verteidigungsbegriff sehr, sehr breit und will den ungerne verengen auf die Frage, eine Waffe in die Hand zu nehmen, an die Ostflanke der NATO zu gehen und dort sozusagen an einem Schießkrieg teilzunehmen. Ja, das ist ein Teil der Verteidigung, aber der hilft alles nichts, wenn die Gesellschaft die demokratische Staatsform, in der sie lebt, nicht mehr verteidigen möchte. Dann hilft ihnen auch nichts, wenn sie 230.000 Bundeswehrsoldaten irgendwo im Rahmen der Bündnisverteidigung an der Ostflanke haben.
Ist der konventionelle Krieg ein Auslaufmodell?
Nein. Also ich glaube, in der Ukraine sehen wir, eine der Lehren, der militärischen Lehren aus dem Ukraine-Krieg ist, dass halt diese ganzen Vorstellungen, die wir in den letzten 10 Jahren hatten und die sehr stark gepusht worden sind von der nächste Krieg findet nur noch im Weltraum und im Cyberraum statt und so weiter und so fort, dass das alles Makulatur ist und dass wir in der Ukraine mehrere Kriegsformen gleichzeitig sehen. Wir sehen den ganz klassischen Ersten und Zweiten Weltkrieg auf dem Boden. Ja, wir sehen in der Luft den Krieg der Zukunft mit Drohnen. Wir sehen natürlich auch Cybergeschichten. Wir sehen elektronische Kampfführung und so weiter und so fort. Also, der konventionelle Krieg ist kein Auslaufmodell, weil es wird mir jetzt wieder, wenn die entsprechenden Schnipsel produziert werden, was man ja gerne macht,
Von
wenn ich
ich
rede.
selber werde es nicht machen, das verspreche ich
Nee.
Ihnen, aber ich kann für die Zuschauerschaft
Ich
keine
weiß, ich
Garantie.
weiß, ich erlebe das ja immer. Wenn es darum geht, wie zum Beispiel in der Ukraine, Territorium zu erobern oder rückzuerobern und bei der Eroberung oder bei der Rückeroberung zu halten, werden sie immer Menschen brauchen, die das tun. Und dann sind wir im konventionellen Krieg. Ja. Und dass das Ganze dann ergänzt wird durch alles das, was wir in den letzten 10 Jahren diskutiert haben über den Hightech-Krieg, ja, das sehen wir auch dort. Aber ich glaube, es ist die Kombination und die Mischung aus all diesen Formen, die wir auch in Zukunft sehen werden.
Eine Frage, die mich noch persönlich sehr bewegt, wo mich Ihre Meinung auch sehr interessieren würde. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten teilweise die Situation, dass darüber debattiert wurde, wie mit männlichen ukrainischen Geflüchteten umzugehen ist, die ja kriegsdienstpflichtig wären, aber vor diesem Kriegsdienst fliehen. Und wo es dann eben teilweise auch wirklich hochrangige Politiker in Deutschland gab, die gesagt haben, in diesem Falle würden wir diese abschieben müssen.
Also ich persönlich bin komplett dagegen. Das war immer meine Position. Diejenigen Menschen, das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Das hat was sozusagen mit einer humanitären Verantwortung zu tun, von der ich glaube, dass wir sie haben. Wer vor einem Krieg zu uns flieht, darf nicht in diesen Krieg abgeschoben werden. Auch wenn es ein 18-jähriger, 20-jähriger, 25-jähriger junger Mann ist, der in der Ukraine möglicherweise fehlt, in dieser Armee. Aber ich glaube, da müssen wir ganz einfach unsere Geschichte reflektieren. Ja, wenn das andere europäische Staaten gemacht hätten oder andere Staaten dieser Welt, wären noch viel, viel mehr Menschen im Zweiten Weltkrieg sozusagen der Nazi-Barbarei zum Opfer gefallen. Also deswegen glaube ich, wer vor einem Krieg geflohen ist, hat das Recht darauf, solange wie dieser Krieg herrscht, in Sicherheit zu sein.
Was glauben Sie, wie lange das in der Ukraine jetzt noch weitergeht? Es gab ja jetzt, wie gesagt, schon erste Bemühungen. Viele Leute haben gesagt, dieses Jahr könnte das endlich mal an einen Punkt kommen, wo das vorbei ist nach 3 langen Jahren. Wie realistisch ist das, dass es dieses Jahr zu einer zufriedenstellenden Lösung wird es zumindest für die Ukraine höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen? Aber gibt es überhaupt eine Perspektive, dass sie jetzt zumindest innerhalb der nächsten, sagen wir mal jetzt noch innerhalb der nächsten 12 Monate, zumindest nicht mehr unter Dauerbeschuss stehen?
Das ist schwierig. Also ich glaube, dass wir bis zum Herbst nichts sehen werden. Ich glaube, dass es ein Teil der Strategie Russlands ist, zu gucken, wie geht Trump mit den Waffenlieferungen um? Ja, wenn die also von beiden bewilligten Waffen auslaufen, wird er mit eigenen Waffenlieferungen hinterher schieben oder nicht? Ich glaube, die Hoffnung der Russen ist es, nein, dass er das nicht macht. Ist auch eine berechtigte Hoffnung. Muss man heute zu diesem Zeitpunkt, wo wir reden, sagen. Und erst dann könnte es Bewegung geben. Ja, also ich glaube, bis zum Sommer werden wir relativ wenig Bewegung sehen. Mag mich täuschen. Werden die Verzögerung der Russen sehen, also immer mal wieder so ein paar Brotkrumen der Administration hinwerfen, hoffen, dass man wirtschaftliche Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufbauen kann. Deswegen glaube ich, dass bis Sommer wir relativ wenig Bewegung sehen werden. Es gibt einen Faktor, den ich nicht beurteilen kann, den kann keiner beurteilen. Trump ist ja jetzt nur nicht dafür bekannt, dass er irgendwie mental ausgeglichen ist. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit er ab einem gewissen Punkt, weil er natürlich gerne derjenige ist, der der Welt und auch seinen eigenen Wählern sagt, ich habe diesen Krieg jetzt beendet, ob er an einem gewissen Punkt nicht ganz einfach die Geduld verliert und realisiert, was Russland da eigentlich treibt und dann komplett das Ruder rumreißt. Ja, das weiß ich nicht, ob das passieren wird. Es gab im Januar schon mal so eine Situation, wo Trump plötzlich so Äußerungen machte, wie zu sagen, naja, vielleicht muss man zunächst einmal militärisch und ökonomisch Russland noch weiter unter Druck setzen, bevor die an den Verhandlungstisch kommen. Davon hat er dann Abstand genommen. Aber jetzt ist es ja so, dass man ja durchaus den einen oder anderen Hinweis aus der Presse entnehmen kann, dass ihm das Ganze zu langsam geht. Und was dann passiert, wenn er realisiert, das geht deshalb zu langsam, weil die Russen halt diese Verzögerungstaktik betreiben, dafür kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Also es kann durchaus sein, ist ja, heutzutage ist ja alles möglich, dass in 3 Monaten Trump plötzlich ein Riesenwaffenpaket ankündigen wird, massive Sanktionen nochmal auf Russland schmeißen wird, weil er glaubt, nur so kriegt er die Russen an den Verhandlungstisch. Aber wenn das alles nicht passiert, glaube ich, dass wir bis Sommer relativ wenig Bewegung sehen.
Ja, das ist ja eine schreckliche Situation natürlich für die Ukraine. Was ja gerade auch noch in der Ukraine ein weiterer Faktor ist, wo mich interessieren würde, wie Sie diesen Einfluss einschätzen. Wir haben gerade über flüchtende Wehrpflichtige gesprochen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass wir jetzt Meldungen aus der Ukraine hören, dass auch die Bevölkerung dort immer weniger bereit ist, tatsächlich an die Front zu gehen. Es gibt immer dieses Bild, was kolportiert wird von Leuten, die von der Straße eingesammelt werden. Inwieweit jetzt das tatsächlich Realität ist, weiß ich nicht zu beurteilen. Aber es heißt ja auch immer, die Ukraine verteidigt sich so lange, wie sie das für richtig hält. Aber wie stellt sich das denn jetzt in der ukrainischen Zivilbevölkerung dar? Wie viel Rückhalt ist da noch für diese Verteidigung? Wie viel Bereitschaft besteht da noch? Oder sind die auch langsam einfach mürbe?
Also ja, die Ukraine hat Probleme bei der Rekrutierung. Das ist so. Sie rekrutieren nicht das, was sie eigentlich selber, von dem sie selber sagen, dass sie es bräuchten, um halt die Einheiten aufzufüllen. Aber sie rekrutieren. Es ist nicht so, dass sozusagen alle abhauen. Ja, es gibt auch diejenigen, die sich nicht rekrutieren lassen wollen und die dann sozusagen sich widersetzen. Und da haben wir ja diese Videoclips, ne? Das ist ein Teil. Es gibt einen anderen Teil, der sich rekrutieren lässt. Alle Umfragen, die wir kennen aus der Ukraine, sagen auf der einen Seite, natürlich wollen die Ukrainer, dass dieser Krieg aufhört. Sie wollen aber nicht, dass er aufhört um den Preis, dass die Ukraine all diese Territorien verliert. So. Und sie wollen eigentlich auch nicht, dass er aufhört um den Preis, dass die Ukraine keine Sicherheitsgarantien bekommt. Weil, ich glaube, das ist dieses Kiew Center for International Economy, diese Umfrage. Weil eine Ukraine, die keine Sicherheitsgarantien bekommt, also vor einem möglich erneuten russischen Angriff, ich glaube, das sind 25% der Menschen, wollen in dieser Ukraine nicht mehr leben. Das heißt, wir würden einen Massenexodus aus der Ukraine erleben, wenn der Krieg so ausgeht, dass die Ukraine keine Sicherheitsgarantien bekommt und die Ukrainer befürchten, dass Russland in ein paar Monaten, ein paar Jahren erneut angreift. Also es ist ein gemischtes Bild, ja. Es ist ein gemischtes Bild. Die Ukraine rekrutiert, sie rekrutiert zu wenig, aber sie rekrutieren. Also das heißt, es gibt Menschen, die sich freiwillig bei den Streitkräften melden. Es gibt Menschen, die desertieren wollen, ja. Aber generell ist die gesellschaftliche Stimmung schon so, dass man natürlich will, dass dieser Krieg aufhört, aber nicht um jeden Preis. Und interessanterweise, nachdem Selenskys Popularitätswerte waren ja nicht besonders hoch. Ja. Aber interessanterweise, nachdem Trump ihn da so angegangen ist im Oval Office oder eher gesagt JD Vance, sind die nochmal komplett nach oben gegangen in der
Ja,
Ukraine.
das fand
Ja,
ich auch
also
einen spannenden Trend.
so, was immer zeigt, diese alte Tendenz, wenn man angegriffen wird, dann gibt es diesen Rally Around the Flag-Effekt. Ja,
Ja.
also selbst vielleicht Leute, die mit Zelensky nicht so einverstanden sind, sagen dann, wir erlauben es keinem, unseren Präsidenten so behandeln und sind da plötzlich bei Zelensky. Also der ist jetzt populärer, als das noch vor diesem Oval Office Besuch war. Und das heißt auch, wenn Russland und die USA darauf bauen, auf Neuwahlen, ja, um Zelensky wegzubekommen, momentan würden sie sich da verkalkulieren. Das heißt nicht, dass es in 3 oder 4 Monaten anders sein kann, aber wenn jetzt Neuwahlen wären, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Zelensky das Ding wieder gewinnt, relativ hoch, viel höher als noch vor einem halben Jahr.
Komplizierte Gesamtgemengelage. Ich
Ja.
danke Ihnen für die Einordnung. Ich will Sie nicht mehr noch länger abhalten, davon noch in Ruhe eine zu rauchen. Ich habe gesehen, Sie haben schon ein bisschen damit hantiert. Das kann ich gut verstehen. Ich stelle Ihnen noch eine letzte Frage, die ich allen Leuten stelle, die ich mir hier einlade. Carlo Masala, wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Einander zuhören, aufeinander achten. Sich nicht spalten lassen.
Vielen Dank, Carlo Masala.
Danke Ihnen für die Einladung.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.